Also, ich zeige jetzt ein Projekt, was schon länger läuft, was durch Corona gestoppt worden ist. Das haben wir schon 2019 vorgehabt, nämlich der Versuch, die Z1 im Deutschen Technikmuseum wieder zum Laufen zu bringen. Da hat man am Anfang geglaubt, man könnte sie reparieren. Und ich war jetzt im August knapp 14 Tage im Museum. Man hat den Schneewittchensarg, unter dem die Maschine steht, runtergenommen. Das sieht man schon an dem Bild, dass sie nicht mehr unter diesem Glassturz steht. Und jetzt werde ich mal zur Einstimmung ein paar Bilder zeigen, die die Leute, die die Fotografen vom Deutschen Technikmuseum gemacht haben. Die Aufnahmen ohne den Glassarg sind ja relativ alt. Und das ist jetzt so ein bisschen wie die Einführung bei Odyssee 2001 im Weltall in meinen Augen oder wie die Landung auf dem Jupiter vom Dave Bowman. Ich mache das jetzt doch hier. Das sind also einfach ästhetisch schöne Aufnahmen. Das ist hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite, man sieht da den Lochstreifenlaser, etwas größer. Es wird immer mit Architektur verglichen. Hallo. Also das ist reine Ästhetik in meinen Augen. Stehe ich da im Weg, oder? Geht das? Gerade dass diese Stangen, die regen also wirklich zu Fantasie an. Man kann sich also vorstellen, überlegen, was da oben passiert. Ich habe da eine Theorie dazu. Kann jeder so seine eigenen Meinungen dazu haben. Die Antriebskurbel rechts, die für den Speicher. Der berühmte Lochstreifen, der falsch rum eingelegt war. Das ist jetzt vorne das Mikroprogrammsteuerwerk hier. Der einzige mechanische Computer, der mikroprogrammiert ist, der einzige mechanische Computer, der im Binärsystem arbeitet. Es gibt Leute, die sagen, dass die Z1 aus ebenen Blechen besteht. Kann man geteilter Meinung dazu sein, wenn man sich dieses Bild anguckt. Rechts die Ausgabe. Hier, das sieht man da hinten, das ist der Mikroprogrammspeicher mit den Federn. Da vorne, das ist die Adressierung des Mikroprogrammspeichers. Da schreibt Konrad Zuse in seinen Plänen Bedingungen. Das heißt, da werden die einzelnen Schritte selektiert. Mal hier etwas näher, das im Keller unten, wo die Kraft herkommt. Links die Ausgabe, rechts die Eingabe. Hier wieder mein fantastisches Objekt. Das ist besonders interessant, weil da eigentlich fast nichts drumherum ist. Das ist jetzt ein anderer Blickwinkel. Das sind die Speicher von oben. Das sind die Zellenwahlleitungen. Das ist also das Speicherfeld C, der niedrigwertige Teil der Mantisse. Und hier sieht man an diesen Stellen später noch näher Verbiegungen, die da passiert sind. Hier sieht man das. Das komme ich später noch näher drauf zu sprechen. Ich habe die Maschine, ich war im März da und bin dann also einen Nachmittag lang drumherum geschlichen und habe mal angeguckt durch den Glassarg, durch was da zu sehen ist. Und da ist mir einiges, was man von außen gesehen hat, aufgefallen. Das hier ist jetzt die Speichersteuerung, etwa, also ist jetzt um 90 Grad gedreht. Das sind dokumentarische Aufnahmen, die müsste man eigentlich in Orden oder irgend sowas. Das ist also der Speicherbus und man kann jetzt mal hier drauf achten, auf diese Haken, wie die hier aussehen beim Speicherfeld C. Das Ganze wieder etwas von oben. Das ist jetzt das Speicherfeld B, das sieht wieder ein bisschen anders aus. Und das ist das Exponentenwerk, das habe ich noch nie erwähnt. Hier, das ist der Reset-Hebel, der die aktivierten Zellen, das sieht man in den Videos, ich werde aber sonst keine Videos heute zeigen, dass der am Ende eines Speicherzugriffs die gezogenen Zellenhebel zurückschiebt. Daran erkennt man, dass das jetzt das Mantissenwerk ist. Das Exponentenwerk mit einer selektierten Schicht. Und jetzt habe ich die drei Speicherfelder. Das sind die dokumentarischen Bilder, die gemacht worden sind, direkt nachdem der Deckel weggekommen ist. Theoretisch sollten diese ganzen Speicherfelder alle im gleichen Zustand sein. Die sind alle durch Stangen miteinander verbunden. Man sieht aber sehr deutlich hier das niederwertigste Mantissenwerk, das mittlere Mantissenwerk und das Exponentenwerk, die sind alle in unterschiedlichen Stellungen. Also hier beim Exponentenwerk ist die Schicht 0 adressiert. Hier, die stehen irgendwie so ein bisschen unlustig in der Gegend rum und die sind ganz ausgehakt. Sollte eigentlich nicht sein. Da sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Das sind so die Sachen, die Zustände nach dem Abbau, die man da eben so gemacht hat. Jetzt geht das ein bisschen weiter. Da sieht man hier die Eingabesteuerung, also die Eingabe, die Zifferneingabe von oben. Das ist die Ausgabe. Da sieht man hier, wie 4 Bits aus dem höherwertigen Teil des Akkumulators in die Ausgabe rein sind. Da muss ja eine Polynomentwicklung gemacht werden, wenn man die Ausgabe, also wenn man das Binärwort dezimal ausgeben muss. Beim Eingabewerk müsste man hier unten im unteren Teil mit 3 Schutzstellen, sieht man 4 Bits, die in den Akkumulator rein addiert werden. Also die Eingabe passiert eben, man schiebt die 4 Bits rein in den Akku, multipliziert mit 10 und schiebt dann die nächsten 4 Bits rein. Und dann muss es also hier auch ein Schieberegister drin geben, was die Ziffern nacheinander in den Akkumulator rein addiert und diese Multiplikation mit 10 durchführt. Aber das ist was, wo man eben später erst dazu kommt. Nochmal das Mikroprogrammwerk mit den Federn von oben. Das ist das, die Antriebskurbel. Konrad Zuse hat ja den Trick gemacht, er hat die Kraft in die Maschine flächig eingeleitet. In die Maschine gehen keine Drehbewegungen ein, sondern wenn man an den Kurbeln dreht, dann werden diese Pulsstangen bewegt hin und her. Die werden dann auch untersetzt und die ganze Kraft, die in der Maschine passiert, passiert hier in den, durch diese Pulsstangen. Dadurch überträgt er keine großen Kräfte von Glied zu Glied, sondern er hat ja hier diese Konstruktion gehabt, die ist beim Bau der Z1 in Hünfeld entstanden, da hat er solche Probegatter gemacht. Ich habe hier einen Impulseingang, der jetzt ausgekoppelt ist und wenn ich hier einkopple, dann wird der Impuls an den Ausgang übertragen und das ist die ganze Geschichte in der ganzen Maschine, dass er an Stellen, wo nicht viele Kräfte sind, durch diese Impulsstangen wieder Kraft in das System reinbringt. Es ist nicht so, dass Zahnrad 4, Zahnrad 5, Zahnrad 6, Zahnrad 7 schiebt und am Schluss ist dann schwergängig, sondern es werden eben tatsächlich Schaltelemente verwendet, sodass überall eigentlich die gleichen Kräfte in der Maschine vorhanden sind. Das ist das Planwerk, Konrad Zuse, und also in der älteren Literatur hat man nicht von Programmen gesprochen, sondern von Rechenplänen. Daher kommt ja auch das Wort Plankalkül. Bei unserem LGP 30 in Stuttgart, da gibt es eben auch Rechenpläne und das ist das Planwerk. Kann ich was dazu sagen? Ich habe ein bisschen an diesen Hebeln rummanipuliert und dann merkt man, dass sie zum Teil sehr schwergängig sind. Das ist etwas, was ich nachher nochmal bei der Reparatur erzählen werde, über die Verharzungssituation der Maschine, die tatsächlich da einen entsprechenden Mehraufwand notwendig macht. Nochmal der Filmabtaster von oben. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also man hätte die Dias von nach links drehen müssen. Das ist das Wahlwerk, das ist die Speicheradressierung. Da gehen hier also 3 Bits rein, die die Zellen adressieren. Und hier gehen 3 Bits rein, das sind diese 3 Bits, die die Schichten adressieren. Der Speicher ist ja aufgebaut aus 8 Schichten. In jeder dieser Schicht sind 8 Worte. Und im Befehl wird also eine Schicht und eine Zellenreihe adressiert. Das ist also... werde ich mal später zeigen, wie das funktioniert. Teilweise hat das funktioniert. Und das ist ein Ölgemälde von Konrad Zuse, DZ1 im Bau. Es gibt mehrere solche Bilder und dann war ja auch ein Künstler im Technikmuseum und hat da eine schöne Zeichnung gemacht. Ich bin, als ich irgendwann im Sommer in Berlin war, tappe ich in die Berlinische Galerie rein und sehe da diese Zeichnung an der Wand und denke, also war hier Konrad Klapeck, der macht hier solche Bilder. Nein, es war dieser Mark Bauer, wenn ich mich nicht täusche, der also die Maschine stilisiert gezeichnet hat, aber es ist sofort als die Z1 zu erkennen. So, jetzt zeige ich, weil ja nicht jeder unbedingt, probiere ich mal, ob ich das hinkriege, der Kampf des alten Mannes mit der mit dem Mauspad. Das ist, wenn man erstmal seinen Parkinson hat, der das besonders lustig. Also das ist jetzt ein Video, das ist in unserem YouTube-Kanal auch zu sehen, sind 2 Minuten, weil ja nicht jeder weiß, wie die Maschine aufgebaut ist.
Dass das Ganze eben keine Transistoren und Drähte sind, sondern Bleche und Stöpsel, dann versteht man es gleich dreimal nicht. Aber das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man sich dem etwas an...
Ja, das prompt geht schief. Weiß jetzt nicht, warum das... Ich hatte es genau an der Stelle vorhin geparkt und schon ist...
Programm gesteuert, Begriff Computer...
Kurbel für den Speichern
in den Griffcomputer noch gar nicht und auch bei uns in den Fachbüchern in den 50er Jahren hießen Computer programmgesteuerte Rechenmaschinen oder programmgesteuerte Ziffernrechenmaschinen, wenn man also von Digitalrechnern gesprochen hat.
So, das ist jetzt eigentlich das Video, was ich zeigen will. Da tanze ich einmal um die Maschine rum.
Ich zeige die Maschine jetzt kurz im Überblick. Hier hinten sind die 3 Speichermodule. 2 dieser Module sind für die Mantisse vorgesehen. Eines für den Exponenten. Um die Module herum befindet sich die Speichersteuerung. Die Adressdekodierung wird in diesen Blöcken gemacht. Da wird einmal die Schicht ausgewählt, aus der gelesen wird, und einmal die Zeile. Der Speicher besitzt 8 Schichten. In jeder Schicht befinden sich 8 Worte oder Bytes, sodass insgesamt 64 Worte in der Maschine gespeichert werden können.
Das ist jetzt zu leise.
Hier die Handkurbel, die dient für Debugging-Zwecke, solange die Maschine nicht richtig funktioniert. Da kann man langsam durchdrehen. Es gibt eine Kurbel für den Speicher und eine Kurbel für das Rechenwerk. Das Besondere an der Maschine ist ja, dass es der einzige mechanische Rechner ist, der im binären Zahlensystem arbeitet, der einzige mechanische Rechner, der Floating-Point-Operationen beherrscht und der einzige mechanische Rechner, der mikroprogrammiert ist. Die Mikroprogrammsteuerung ist hier. Hier, das ist das Rechenwerk für den Exponenten und die beiden Rechenwerke zusammen sind das Rechenwerk für die Mantisse. Die Ausgabe passiert über dieses kleine Panel, da erscheinen Ziffern und die Eingabe kann über die Schieber hier gemacht werden. Da können dann Dezimalzahlen eingegeben werden, die werden vom Mikroprogramm der Maschine ins Binärsystem umgerechnet und bei der Ausgabe passiert das Umgekehrte. Da wird die Binärzahl, das Ergebnis hier ins Dezimalsystem übersetzt und dort ausgegeben.
Vieles, was Konrad Zuse
den hier zu. Okay, jetzt kommen wieder Bilder. Über den Aufbau der Maschine, das ist eine frühe Skizze von Zuse, die sind gescannt, die Pläne hier im Deutschen Technikmuseum, sind die Originalpläne, ist ein früher Entwurf, man sieht das zum Beispiel daran, dass das Resultat und die Eingabe noch nicht ganz so sind, wie sie in der nachher bei der Maschine ausgeführt worden sind. Und man sieht aber die drei Speicherblöcke, den einen hier für den Exponenten, die zwei für die Mantisse, da das Wählwerk, hier drunter wäre das Planwerk, die Speichersteuerung, die ist nur sehr ungefähr. Und hier die berühmte Weichenstraße von Zuse, wo der Ausgang des Speichers auf die zwei Register verteilt wird. Das ist also nicht ganz genau definiert. Es gibt dieses Buch vom Raul Rojas über Konrad Zuses Rechenmaschinen und da steht im Wesentlichen drinne, die Z1 hat existiert und jetzt gehen wir zur Z3 über. Also ich glaube nicht, dass das direkt 1:1 zu übertragen ist, aber es gibt mindestens zwei Register im Rechenwerk, die hier sich da drin verbergen. Da unten, diese Blöcke 15, das ist das Rechenwerk. Die beiden B und C sind miteinander gekoppelt und im Block 15a, da wird die Mantisse gerechnet und das Mikroprogrammsteuerwerk, das ist hier also auch erst sehr rudimentär dargestellt. Das ist dann der detaillierte Plan. Da sieht man also die Bedingungen, das sind die Mikrobefehle und da sieht man Situation, das ist dann in den Rechenabläufen beschrieben, welche Bedingungen da ausgeführt werden und das entspricht schon ziemlich genau der endgültigen Maschine. Das Planwerk, das besteht aus zwei Teilen im Wesentlichen. Über dem oberen Teil, da sieht man hier den Anschluss für den Lochstreifenlaser. Da werden die Befehle vordekodiert, also die Speicher- und Ladebefehle, die werden hier ausgewertet und dann geht es hier rüber. Die Rechenbefehle, die werden dann extra dekodiert und das sind diese Hebel, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass die ein bisschen schwergängig sind. Wie bitte? Können Sie ein bisschen zur Seite gehen? Ja. So sehen die Handskizzen aus. Also das ist der Speicher und das ist die Speicher, beziehungsweise die Speichersteuerung ist hier noch gar nicht dargestellt. Das ist die Trennlinie zwischen Speicher und Rechenwerk. Im Moment ist die Maschine auseinandergezogen, weil man zum Schluss eben immer weniger mit der demonstrieren konnte. Also die hat die Funktion nach und nach aufgegeben und das werde ich nachher bei den Schäden zeigen. Das kann man nachvollziehen, was da passiert ist. An der Stelle wird die Maschine aufgetrennt und das ist dieses Wählwerk, was dann in das Rechenwerk übergeht. Ups, ja, das und das ist die Situation in Realität. also die ich gerade gezeigt habe in der Skizze, das ist das Rechenwerk, da sage ich nachher aber noch was dazu, und das ist diese Speichersteuerung und das ist diese Weichenstraße von Konrad Zuse. Die Speichersteuerung war in der Skizze noch überhaupt nicht aufgeführt und das geht dann mit diesen Skizzen so weiter. Das findet man da, steht dann irgendwo Konrad Zuse, aber nichts weiter, wozu es gut ist, ob das so realisiert worden ist. So sieht das dann aus. Ab und zu gibt es auch mal bemaßte Zeichnungen, da werde ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Und das muss schon ziemlich spät sein, 10.04.89. Man sieht auch, dass da in der Maschine Patches gemacht worden sind, dass man da irgendwann mal nachgearbeitet hat und umgebaut hat. Kann man so erkennen. Das ist interessant, wenn man wüsste, wozu es gut ist. Also ja, das sind der Eingang in das Rechenwerk, das ja aus 8 Schichten besteht. Das wird dann also vom Speicher kommend. Man sieht man hier erster Operand, zweiter Operand. Die Maschine arbeitet im Prinzip mit umgekehrter polnischer Notation. Das heißt, man holt zwei Operanden aus dem Speicher und gibt danach den entsprechenden Rechenbefehl. Zeige ich dann gleich. Und das ist ein Manuskript, das ich auch hier gefunden habe. Ich wollte jetzt mal nicht das Übliche, was in der sonstigen Literatur immer gezeigt wird, zeigen. Das ist der Opcode der Maschine. Also die Maschine, also das Wort besteht aus 8 Bits. Die oberen beiden Bits, das ist der Opcode sozusagen, da gibt es eben einen Opcode für Speicheroperationen, wo dann Schicht und Zelle mit adressiert wird mit 3 Bits. Das ist ein bisschen erläutert und da sieht man daran, dass derjenige, der damals den Lochstreifen, der in der Maschine gesteckt hat jahrelang, dieses nicht gelesen hat. Denn hier steht, eine Besonderheit ist beim Lesebefehl zu beachten, 2 Lesebefehle dürfen nicht hintereinander durchgeführt werden, Klammer technisch erforderlich. Das habe ich gemerkt. Ein Lesebefehl besteht aus dem Befehl selber, der adressiert in einer ersten Kurbelumdrehung den Speicher und in der zweiten, dann kommt ein NOP, aber der NOP ist der Speicherzugriff. Das ist also wie beim 6502, der A955. Also ich habe erst den Befehl und dann kommt das Byte, was aus dem Akku gelesen wird. Und das ist zu beachten und auf dem Lochstreifen, der in der Maschine drin steht, sind lauter Lesebefehle ohne Nullbefehl dazwischen. Das heißt, dieses Programm kann nie funktioniert haben. Abgesehen davon war es auch noch falsch rum in den Leser eingelegen, aber man muss es restaurieren. Auf allen Bildern ist dieser Programmstreifen zu sehen und der muss natürlich wieder rein und der muss natürlich auch wieder falsch rum reingelegt werden. Dann die anderen Befehle, also wenn der Opcode, also wenn das Bit 7 das höchstwertige Bit 0 ist und das Bit 6 ist 1, dann sind eben die anderen Befehle, die die Maschine beherrscht. Letztlich war es ja so, Konrad Zuse war Statiker und er hat etwas gebraucht, um seine Rechnungen zu vereinfachen oder zu erleichtern und genau das hat er sich damit gebaut. Also die Maschine kann addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren und dann braucht er eben diese beiden Befehle noch, eine Binärzahl, eine eingegebene Dezimalzahl ins Binäre übersetzen und die Binärzahl wieder runter übersetzen. Das ist eine relativ komplizierte Rechenoperation. Auch die Addition ist deutlich komplizierter, als man so einfach glaubt, was da passieren muss. Das ist an der Stelle eigentlich am besten beschrieben. Also in der ganzen anderen Literatur ist das nicht so gut beschrieben. Vor allen Dingen bezieht es sich tatsächlich auf die Z1 und nicht auf die Z3, denn ich glaube, dass die Z3 doch einige Unterschiede zur Z1 aufweist. Es geht dann hier weiter. Da wird dann also verbaliter erzählt, wie die Algorithmen funktionieren. Und bei der Addition wird dann jetzt auf der nächsten Seite beschrieben, wie die wie das Vorzeichen behandelt wird. Die Maschine arbeitet in der Mantisse mit Betrag Vorzeichen und nicht im Binärkomplement, wie das sonst üblich ist. Multiplikation, Division. Und jetzt hier, jetzt wird es lustig, man muss ja, wenn ich addiere, muss ich ja zum Beispiel die Kommastellen angleichen. Das heißt, ich muss zuerst bei der Addition, muss ich mal die Exponenten vergleichen und muss die kleinere Zahl so weit nach oben schieben, dass der Exponent, nach unten schieben und dabei den Exponenten um 1 erhöhen, bis die beiden Exponenten gleich sind. Und wenn ich jetzt Betrag Vorzeichen Rechnung mache, dann bedeutet das eben, dass ich unterscheiden muss, ich soll addieren, aber weil die beiden Zahlen unterschiedliche Vorzeichen haben, wird aus der Addition eine Subtraktion. Und wenn ich subtrahiere und die Zahlen sind beide negativ, dann muss umgekehrt, also wenn die Vorzeichen unterschiedlich sind, dann muss also die Operation selber invertiert werden. Das muss, bevor die Rechnung abläuft, ausgeführt werden und es muss diese Komma-Rechnung vorher durchgeführt werden. Und das ist also schon eine Herausforderung. Wer das mal auf einem Mikroprozessor, auf dem 6502 oder auf dem PDP-8 oder sonst auf so einer Maschine programmiert, der weiß, dass da ziemlich viel mit dabei ist. Ja, das geht dann hier so weiter, da werden die einzelnen Phasen beschrieben. Es wird immer so gefragt, wie ist die Taktfrequenz der Maschine, und dann wird was von 5 Umdrehungen an der Kurbel in der Sekunde, da wird dann irgendwie ein Takt abgeleitet. Das stimmt aber natürlich in gar keiner Weise, schon allein der Speicherbefehl braucht ja schon 2 Kurbelumdrehungen. Und ich habe das einmal gesehen, der Horst Zuse hat mir eine eine dezimale Eingabe auf seiner Z3 vorgeführt, wie die das mit Relais hochgerechnet hat. Da war ich eine ganze Zeit lang am Mampfen und am Mümmeln, bis die Zahl eingegeben wurde, und ich nehme an, das ist bei der Z1 noch ein bisschen aufwendiger, wenn der da Multiplikation und die Stellenverschiebung macht, dann ist es sinnlos zu fragen, wie viele Kurbelumdrehungen sind da notwendig. Das sagt da wenig aus dazu. Multiplikation, auch hier, Division kann man lesen. Jetzt erkläre ich die Zahlendarstellung in der Z1. Das ist sehr tricky gewesen. Die arithmetischen Einheiten sind 2x8 Bit breit. Jetzt hat aber Konrad Zuse gesagt, kann man da noch ein bisschen mehr dabei rausholen, und weil er E-Betrag und Vorzeichen getrennt hat, hat er gesagt, das Vorzeichen der Mantisse kommt in die höchstwertige Stelle des Exponenten. Er hat gesagt, lieber da hinten ein bisschen mehr Genauigkeit, als da den Platz für ein Vorzeichen zu verschwenden. Und zusätzlich hat er gesagt, er denkt sich eine 17. Binärstelle vor die Mantisse. Das heißt, er hat jetzt eine 17-stellige Mantisse. Jeder 6502-Programmierer weiß, dass 2 hoch 16 65.536 sind. Und wenn ich jetzt noch eine zusätzliche Stelle habe, dann kann ich bis 131.072 rechnen. Das heißt, ich habe dann volle 5 Stellen für die Mantisse. Indem ich hier immer die gedachte 1 habe, und daran sieht man, wenn ich zum Beispiel die plus 5 habe, dann wird da bloß ein Bit gespeichert. Oder die minus 5, da ist der gleiche Betrag, aber ich habe hier in der höchsten Stelle des Exponenten habe ich die 1 stehen. Die Sache hat einen ganz kleinen Haken, ich kann die 0 nicht darstellen, weil dieses Bit gedacht immer 1 ist, und da musste Konrad Zuse einen Sonderfall einführen, wenn nämlich der Exponent die kleinste negative Zahl, also 2 hoch minus 64 hat, dann ist die Zahl 0. Jetzt steht in dem, dann muss das als Sonderfall betrachtet werden. Das heißt also vor einer Multiplikation beispielsweise muss jetzt ausgewertet werden. Und da ist nicht ganz klar, was mit den anderen Ziffern sein muss, ob er wirklich guckt, ob die Mantisse in dem Fall auch 0 ist. Und zur Z3 heißt es, die Maschine hat auch eine Zahl unendlich, wenn nämlich der Exponent plus 63 ist. Da steht, bin ich aber nicht sicher, dass diese Sonderregelung für die Z1 gilt. Ich meine, was macht so eine Maschine, wenn sie unendlich dabei rauskriegt? Es gibt keine Klingel, kein Alarm oder irgend sowas. Also man geht davon aus, dass das nicht passieren wird. Muss ich auch überlegen, die Maschine hat ja nur eine vierstellige Eingabe. Das heißt, ich kann auch keinen Exponenten eingeben. Sie hat so Kommaschieber, da kann ich so 10 Positionen des Kommas machen. Es war ja eine reine Versuchsmaschine. Die ersten Maschinen von Konrad Zuse hießen V-Versuchsmaschine. Noch im Mietvertrag von Zuse mit der ETH Zürich hat er nicht eine Z4 an die ETH Zürich vermietet, sondern er hat eine V4 an die ETH Zürich vermietet. Der Vertrag ist ja zugänglich, das weiß man. Es war natürlich nach dem Krieg politisch nicht mehr so korrekt, von V2 und V1 zu reden. Es wurde dann halt dann umbenannt. Also da weiß ich jetzt eben nicht, ob die Z1 ebenfalls dieses Unendlich hat. Aber es war also schon sehr trickreich, was er da gemacht hat, um eine hohe Stellenzahl hinzukriegen. Was aber natürlich in der Praxis eben auch keine große Bedeutung hat. Das sind jetzt Programme, die ich auch aus dem Depot abfotografiert habe, wobei ich nur die Kommentare fotografiert habe. Und da sieht man dieses Programm SP0, der das geschrieben hat, der hat gewusst, dass er da den Lesebefehl haben muss. Hier ist ein kurzes Statement. Addition, das kann... Lese, also das ist irgendwie falsch beschriftet, da könnte man das rekonstruieren. Und das hier ist auch bloß ein Kommentar, also die Programme selber, die sehen so aus, die sind versetzt abgelocht, weil die Abtaster zu große Abstände haben müssten. Deswegen kommt dann immer das und das gehört zu einem Befehl und das gehört zum nächsten Befehl. Die sind so interleaved, einfach aus Gründen der Mechanik. Man hätte natürlich, wenn Zuse damals angefangen hätte und er hätte zum Beispiel Fernschreibleser gehabt, er hatte die Maschine privat größtenteils gebaut, da hat er eben Kram vom nächsten Schrottplatz benutzt und er hat das mit diesen Filmen, da hat er eine Quelle für Kinofilme, die er da verwendet hat und das war dann eben größer und das wurde also praktisch bis zur Z4 ist dieses Format auf jeden Fall noch erhalten geblieben. Und da sieht man, was die Leute dann tatsächlich damals gerechnet haben, A mal B plus C minus D gleich E. Das ist also ein Maschinenprogramm, was wohl mal auf der Maschine gelaufen ist. Dieses mit der Addition, da bin ich mir also, das heißt Lese 3, Lese 1, Speichere 7. Ja, das ist grenzwertig. Ich müsste mal disassemblieren, spielt aber im Moment noch gar keine Rolle. Das kommt dann erst später. So, dann bin ich jetzt hier an der Stelle fertig und kämpfe mich zum nächsten Dingens vor. Nachdem also die Maschine abgedeckt war, hat wieder eine größere... Da bin ich dann wieder mit der Kamera um die Maschine rumgegangen und habe solche Dinge entdeckt. Das heißt, hier hat irgendeine Funktion disabled. Da hat was geklemmt und dann kann man ja so ein bisschen sehen, aha, da klemmt es und dann geht man hin und hebt dieses Blech von diesem Haken runter. Das ist die gleiche Situation nochmal von daneben. Hier geht es jetzt los. Der große Albtraum, die Gummiringe. Erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das ist das Desaster. Diese Bleche hier, die müssten natürlich horizontal laufen. Das sind die antreibenden Bleche, da hinten sind die abtreibenden Bleche. Hier unten kann man ahnen einen Gummiring. Hier kann man ahnen einen Gummiring. Das sind so kleine so Dichtungsringe, die man aus dem Sanitärhandel kennt. Und die sind gealtert und da sieht man das hier von der anderen Seite. Hier liegt Gummiring und darunter sieht man es jetzt noch nicht. Jetzt sieht man hier den Bösewicht da unten liegen und ich habe dann mal versucht, das Blech anzuheben. Da war eine wahnsinnige Spannung drauf, das war richtig reingeklemmt, denn wenn ich so schräg von unten nach oben schiebe, das verkantet. Da muss man Glück haben, wenn das Blech nicht verbiegt. Aber gut, das ist so lang, das wird nicht verbiegen, sondern das wird das wird nicht beschädigt, sondern das kriegt halt so eine Auswölbung. Und da sieht man, wenn man in die Maschine reinguckt, das ist vollkommen unverständlich. Hier sind Metallringe, um zwei solche Bleche auf Distanz zu halten. Hier ist ein Gummiring, um zwei solche Bleche auf Distanz zu halten. Da ist ein gerissener Gummiring. Und an anderen Stellen gibt es solche Sperrringe. Und es gibt natürlich ganz edel solche Klemmringe. Wobei man natürlich so einen Klemmring mit dieser Dicke nicht dazu benutzen kann, um zwei solche Bleche auf Distanz zu halten. Und man muss auch zum Teil die Bleche daran hindern, nach oben auszuweichen. Deswegen sind bisweilen diese Ringe auch oben auf den Blechen drauf. Andere Beschädigung, zum Beispiel dieses hier. Das ist eine ganz üble Sache. Das ist mitten im Rechenwerk drin. Da hat es hier mal irgendeine Kollision gegeben. Also um das zu reparieren, da muss man also das Rechenwerk auseinandernehmen. Das ist absurd, was hier passiert ist. Nicht? Also die drei, die da mal waren, liegen dort, die liegen da. Ich weiß nicht, was sie geritten hat. Erzähle ich aber nachher noch ein bisschen was dazu. Und wenn man dann so reinguckt in die Maschine, das hat man vorher gar nicht gesehen, Gummiring neben Gummiring. Und das Problem ist ja, dass es ja eine Fläche ist. Das heißt, wenn da mitten in dem Dingens drinne irgendwas schief geht, da kommt man ja gar nicht ran. Das ist also das, was ich hier gesehen habe. Also hier, das kann man sich vorstellen, das ist also weit innen drinne, das 20, 30 Zentimeter innerhalb der Maschine ist da das Desaster. Gummiring. Man träumt von Gummiringen nachts. Nicht? Also, und man kann sich hier an diesen Spuren vorstellen, wo dieses Blech mal ursprünglich gewesen ist. Das sieht man hier, das sind Schleifspuren und da liegt der Gummiring. Das ist hier, ja, und dann, das sind hier so Bleche, die so auseinandergestrebt sind. Das sieht man nachher noch ein bisschen besser. Und das ist sozusagen der Stein von Rosette, den ich da gefunden habe. Man hat hier komplett die gleiche Situation, einmal Gummiring, einmal Sprengring, einmal Sperrring. Das heißt also von der Funktion kann man sich nicht vorstellen, dass es da einen sachlichen Unterschied gibt, warum man hier einen solchen Sperrring und da einen Gummiring macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt. Ja, wahrscheinlich hat der tatsächlich einen größeren Durchmesser, aber es gibt ja die Sperrringe für alle Durchmesser. Normalerweise haben diese ganzen Antriebe 5 mm Durchmesser. Und dann weitere Dinge. Irgendjemand, also das ist jetzt die Situation, wie ich die Maschine vorgefunden habe. Es hat hier einer im Planwerk etwas ausgehängt, weil wahrscheinlich was verklemmt hat. Hat die Funktionalität der Maschine reduziert. Das wird das von der anderen Richtung sein. Hier auch. Das ist auch auseinandergenommen. Dum, dum, dum. Ja, muss man eben drauf gucken, dann sieht man dann irgendwo an irgendeiner Stelle was. Man muss ja das nochmal Bit für Bit durchgehen. Und hier habe ich eine Taktstange ausgebaut, die wahrscheinlich durch Druck nach oben gebogen war. Also das ist nicht so wahnsinnig gut zu erkennen. Das geht also um einige Millimeter, ist die verbogen. Und das sind dann natürlich auch Kandidaten für Verklemmungen. Hier gibt es Korrosion, die habe ich rausgenommen. Könnte sein, dass da mal einer geschmiert hat, aber das sieht irgendwie nicht gesund aus. Da ist irgendwas passiert, das riecht nach Chemie, was da los ist. Hier wieder Sonnenkonstruktion und rechts natürlich Gummiring. Das ist jetzt kurz das Planwerk von oben. Da sieht man hier diese Trennung zwischen Planwerk. Also ich habe den Lochstreifenlaser abgenommen und habe dann hier wie bei einem Mikrocomputer ein Switch-Register gehabt. Die Leute, wenn ich die Maschine testen will mit Lochstreifen, muss ich für jeden versuchen, den Lochstreifen neu lochen und muss den da einlesen. Wenn ich den Lochstreifenlaser runternehme, dann kann ich hier Bits setzen und kann dann also sagen, jetzt mache ich eine Laseroperation, jetzt mache ich eine Schreiboperation und bin da etwas flexibler. Man muss jetzt nicht mit dem klemmenden Lochstreifen auch noch kämpfen. Das ist der Lochstreifenlaser von unten. Also das ist die Breite des Filmes und diese Breite wird jetzt gespreizt auf diese Löcher. Das ist die Breite von diesem Switch-Register. Das ist natürlich auch etwas, was man nicht mit einem einfachen Hebel hinkriegt, sondern da gehört schon einiges an Konstruktivismus dazu, um das zu machen. Ja. Das ist zum Beispiel eine schlechte Angelegenheit. Da ist offensichtlich dieses Blechpaar so überlastet gewesen, dass es nach oben ausgewichen ist. Wieder ein ausgehängter Hebel. Das habe ich dann gemacht. Ich habe versucht, Speicheroperationen durchzuführen im August und wollte jetzt also nicht kämpfen mit zwei Speicherwerken mit unbekanntem Zustand. Deswegen habe ich das hier ausgekuppelt. Das ist von Zuse so vorgesehen, dass man die Maschine trennen kann. Das sind solche Haken, die kann ich umdrehen und kann die einhaken. Dann muss ich ein bisschen justieren, was eigentlich kein Problem ist an der Stelle. An anderen Stellen ist das vielleicht ein Problem, aber an der Stelle ist es sicher kein Problem, wenn man das verstanden hat, wie es funktioniert. Und das ist jetzt Master of Disaster, das ist die zweitunterste Schicht im Speicherblock C. Da sieht man, das kann man habe ich an anderer Stelle erfahren, hier haben die Zellenbleche geklemmt, als ein Bit reingeschrieben werden sollte. Und dann weichen die in dieser charakteristischen Stellung aus. Das heißt, das Problem sind nicht die Bleche, die verbogen sind, sondern irgendetwas in der Speicheradressierung und an dem C, da sind auch die ganzen, sind viele Beschädigungen zu sehen. Hier oben, das ist ein Zellenblech, das ist so ähnlich, das hat wohl früher mal geklemmt. Ja, wieder ein ausgehängte Impulsstange. Hier kann man justieren. Gehe ich da mal rüber. Das sind so verdächtige Kandidaten, das weiß man nicht, was da passiert ist. Ist das mal rausgerutscht? Dieses Loch, das schreit natürlich nach diesem Stöpsel. Wenn man sich das hier anguckt, kann sein, dass es rausgerutscht ist. Also das glaube ich nicht, dass es einer mit Absicht gemacht hat, sondern das ist vermutlich irgendwie passiert wegen Überlastung. Hier ein ausgehängter Hebel. Und da eine Schraube, die wir gefunden haben da drinnen, die sicher nicht da reingehört. Da gibt es keine Senkkopfschrauben, die da reingehören. Und an der Stelle, also gibt es noch mehr ausgehängte Hebel. Und da lag diese Impulsstange, die liegt unten in der Maschine drinnen mit einem Vermerk. Stange ausgebaut wegen Defekt in der Eingabe. Und jetzt hat man die Stange in der Hand und weiß nicht, wo die hingehört. Das heißt, das ist also so ein 3D-Puzzle, bis man die zwei, Stifte findet, wo das genau reinpasst. Bin ganz stolz, ich habe es tatsächlich, vermute ich, richtig gefunden. Hier sieht man Patches. Normalerweise sind diese ganzen Impulsstangen, die bestehen aus massivem Metall, und hier sieht man, das ist also so, das sind andere Schrauben, nicht? Da hat man halt eben mal nachgebessert, bis es wieder funktioniert hat. Das ist irgendeine Konstruktionsänderung, die dann wahrscheinlich nicht im Plan erscheint. Hier noch eine Beschädigung. Das sind zwei Stifte, die auf einer Wippe nach oben und unten gehen. Das sieht man hier nochmal. Und diese Wippe, die war dejustiert. Das kann passieren. Die Wippe sitzt per Klemmung auf einer Antriebsachse. Und wenn es irgendwie blockiert, kann ich die mit Kraft und Gewalt auf der Antriebsachse verschieben. Da habe ich also geschwitzt und mit klopfendem Herzen tatsächlich zwei Imbusschrauben geöffnet und habe das justiert, dass die in der Ruhestellung in der gleichen Richtung sind, sodass dieser Stöpsel hier und der Stöpsel da reinkommt. Das ist Planwerk. Ja, und dann, das ist jetzt das Planwerk von oben. Also das sind alles so Dinge, wo ich bei den Versuchen gesehen habe, dass es irgendwie klemmt. So, bin ich jetzt fertig mit dem Dingens da. Und was kommt jetzt? Huch. Ich habe dann angefangen, das Planwerk zu zerlegen, den Teil, der die Lesesteuerung macht, und habe jetzt bei jedem Entnahmevorgang ein Foto gemacht. Da sage ich nachher noch was zu den Fotos, und das klickere ich jetzt hier durch. Da kann man dann immer findet den Unterschied. Da fehlt dann immer ein Blech. Bin ich auf die erste Schicht, das besteht aus drei Schichten. Das ist das Stockwerk der obersten, also der Boden der obersten Schicht. Dann geht das hier weiter. Das ist zum Teil gar nicht so einfach zu erkennen. Hier sind zum Beispiel zwei Bleche, die aufeinander liegen. Das kann man gar nicht so leicht erkennen auf dem Foto. Da sind so Kratzer drin. Hier sieht man es leicht, aber man sieht nicht überall, wo tatsächlich die Grenze eines Blechs ist. Das heißt, wenn man jetzt demnächst noch weiter an das Zerlegen der Maschine geht, muss man beim Fotografieren dran denken, dass man da einen Streifen irgendwas reinschiebt, um das sichtbar zu machen, wo da zwei Bleche aneinander liegen. Sind wir hier wieder auf dem Fußboden angelangt. Wieder glattes Blech. Da geht es hier weiter. Das sind ja immer so Trennbleche, die dafür sorgen, wenn oben drüber Bleche in gleiche Richtung gehen, dass sie sich nicht gegenseitig mitnehmen. Das sind so Isolatorenbleche. Ich habe da unten in meinem Modell das auch eingefügt. Da habe ich eben Folien genommen, wenn zwei Bleche in die gleiche Richtung gehen. Die müssen natürlich mechanisch entkoppelt sein. Und das passiert hier mit diesen Blechblechen, wenn man es so nennen will. Da ist jetzt die technische Qualität nicht so gut, weil ich das einfach mit Freihand Handy gemacht habe. Da erzähle ich nachher, wie man sich das dann vorstellt. Und man sieht also, dass da schon ganz gehörige Schleif- und Abnutzungsspuren sind. Und das haben wir auch gemerkt an der Kurbel, an den beiden Kurbeln. Da ist ja noch Sperrklinkenmechanik dran. Und an der Kurbel für den Speicher war die Sperrklinke total abgerieben. Die war 4 mm abgerieben. Ich habe die vertauscht. Das bedeutet, dass erstens tatsächlich merkbarer Metallabrieb stattfindet in der Maschine. Und dass der Speicher sehr viel länger in Betrieb, also in Demonstration gewesen ist, der hat im Prinzip nachher nur noch Leerhübe ausgeführt. So, jetzt sind wir dann gleich da unten angelangt. Na, glaubt immer, es geht nicht weiter, aber es kommt immer noch was. Und das Ganze sieht dann nachher so aus. Konrad Zuse in dem GMD-Bericht wird von Ablegeplatten gesprochen. Da müssen wir mal, erzähle ich nachher, was sich da für interessante Verbindungen ergeben haben durch unsere Videos. Es ist natürlich eine riskante Angelegenheit, das so hinzulegen. Ich weiß nicht, man sieht es hier nicht, ich habe da überall Klebeetiketten noch hingemacht, um zu identifizieren, in welcher Reihenfolge das war. Aber das war, ist natürlich eine gewisse riskante Geschichte gewesen. Das sollte man also eigentlich nicht machen. Ich vermute, ich bin jetzt rum. Das geht jetzt wieder, oder? Ja, das sieht jetzt wieder aus. Ja, da bin ich jetzt rum, das kann man jetzt bleiben lassen. Ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Sie sieht ja auch für jemanden, der nicht dabei war, nicht unbedingt. So. Na, passiert's? Okay. F5. Jetzt machen wir was ganz Modernes. Ups. Mann, diese blöden Hinweise. Function F5. Okay, also jetzt zur Reparatur. Am Anfang haben wir gedacht, wir ersetzen die Gummiringe durch solche Klemmringe. Was geht, wenn ich von oben auf die Achse drankomme? Aber diese eine schräge Geschichte mit diesen schrägen Blechen, da komme ich ja von oben nicht dran. Das heißt, dann sucht man im Internet und findet von der Firma Seeger zum einen Greifringe, wichtig für Wellen ohne Nut. Weil natürlich diese Wellen, also diese Achsen, da sind keine Nuten. Normalerweise gehen die Greifringe in eine Nut, um festzuhalten. Und dann gibt es diese Seeger-Halbmondringe, das heißt, das sind Ringe, die ich axial auf so, radial auf eine Achse draufschieben kann, ohne dass ich da irgendetwas demontieren muss. Das ist ja immer die Frage, ob ich das haben will. Dann die Frage nach der Schmierung, ob man jetzt mal die Impulsstangen überhaupt schmieren soll. Also hier diese Geschichte. Das ist das eine Blech, was ich da hatte, diese schräge Impulsstange im Untergrund. Hier, das ist das, was ich vorher gezeigt habe mit den kaputten Gummiringen. Wenn man jetzt, an der Stelle ginge das wahrscheinlich noch, wenn man sagt, man will jetzt hier solche Greifringe draufsetzen, dann muss man oben alles abbauen, um den Greifring auf die Achse drauf zu bringen. Wobei zum Teil nicht das Problem an der Stelle ist, sondern das ist auf der anderen Seite. Da kommt nachher ein Video, sondern Bilder, wo man tatsächlich, um hier ranzukommen, auf der anderen Seite unendlich viel abbauen muss. Und da wäre dann also die Idee mit diesen Halbmondringen, wo das Problem ist, also dass man ein passendes Werkzeug braucht. Die sitzen ja nicht immer vorne, sondern die sitzen ja vielleicht mal sehr weit innen. Und ich kann so einen Greifring, wenn ich das Ding im Schraubstock direkt vor Augen habe, da kriege ich das mit einer Flachzange drauf. Aber wenn das irgendwo weit hinten drinne ist, kriege ich das nicht mit einer Flachzange drauf, weil ich da gar nicht reinkomme. Die Flachzange ist dick, hat ein Volumen. Das ist also sehr schwierig. Da sind wir also beim IFHB, beim Internationalen Forum für historische Bürowelt, auf der Suche nach Spezialwerkzeugen für solche solche Rechenmaschinen. Wenn man jetzt irgendwie im Obi oder im Internet nach Greifringzangen sucht, das sind dann irgendwelche Kloben, die wirklich am Ende einer Motorachse kann ich das machen, aber ich kann nicht im Inneren einer Büromaschine, wenn da hinten irgend so ein Greifring drauf zu tun ist, da brauche ich eine Gegenhalterung, ich muss den Greifring festhalten und das ganze Ding sollte am besten 30 cm lang und maximal 2-3 mm dick sein. Also eine sehr filigrane Geschichte. Sie muss ja nicht individuell sein, sondern sie muss genau für diesen einen Greifring funktionieren. Also das ist die Angelegenheit. Es hat sich jetzt also ein bisschen dadurch verändert die Situation, dass wir nicht sicher sind, ob wir nicht die Maschine auch aus anderen Gründen doch zerlegen wollen oder müssen. Dann das Schmierproblem von der Seite betrachtet. In dem Bericht GMD 321 steht drin, man soll hier schmieren und man soll da schmieren. Aber da komme ich gar nicht ran. Hier ist es noch schlimmer. Diese beiden grünen Punkte, das sind so Justageschrauben. Da habe ich hier einen Antriebshebel. Wenn ich die losmache, dann ist die Maschine an der Stelle dejustiert. Es gibt andere, das sind die langen Zangen, diese Impulsstangen, die man in der Länge verschieben kann. Und das sind Winkel und das ist ganz schwierig. Da kommt man nicht ran. Hier, da kann man die Klemmringe absenken und kann dann von unten rankommen. Hier oben, diese Bleche, die dürfen auf gar keinen Fall geschmiert werden. Da gibt es dann Adhäsionseffekte, die kleben dann zusammen. Ich habe einmal eine IBM Kugelkopfschreibmaschine, da ging die Tastatur schwer, habe ich voll Freude Öl reingesprüht, da ging sie 4 Wochen ganz toll und danach ging sie gar nicht mehr. Und dann bin ich 3 Tage da gesessen und habe immer Benzin reingeträufelt, um das Öl wieder rauszuwaschen. Das ist also, steht auch in diesem GMD-Bericht hier oben, nicht ölen. Man könnte Und das ganze Problem ist natürlich, dass diese Antriebsstangen ja nicht bloß am Rand sitzen, sondern die gehen ja nach innen rein. Jetzt ist die Idee, wenn ich das hier angucke, diese Bolzen auszudrücken, also muss auf jeden Fall das da oben abbauen, die Bleche, könnte jetzt hingehen, die Bolzen ausdrücken und käme dann von oben an das Lager ran, wenn ich nicht unten diese Klemmringe wegmachen kann. Und jetzt ist die andere Idee, wenn man die Maschinerie oben schon zerlegt, dann das Ganze in ein Benzinbad reinzusetzen. Also so haben das die Büromaschinenmechaniker früher genannt. Die haben natürlich nicht Benzin genommen, sondern irgendwelche üblen Substanzen, Peer oder irgend sowas. Benzin ist heute auch schon nicht mehr, also in ein passendes Lösungsmittel, wo man das einfach vielleicht noch mit Ultraschall diese alten Lager auswäscht und ja, hier, da kriege ich die Klemmringe runter, aber es ist nicht gesagt, dass ich es überall hinkriege, um dann diese Achsen zu schmieren. Das haben wir gemerkt, dass das teilweise sehr dringlich ist. Ja, das ist das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, also dass man da eben auch zum Ausdrücken der Splinte bei den Büromaschinenleuten fragen sollte, Leute, habt ihr sowas? Ich habe das schon einzeln gemacht, es geht dann schon, wenn man gut rankommt, aber wenn man jetzt hier nicht gut rankommt und muss von hinten drankommen, da ist es manchmal nicht so toll. Hier nochmal diese Situation, die ich vorher schon gezeigt habe mit den verbogenen Speicherblechen. Nochmal diese Geschichte. Und da ist zu sagen, wenn ich hier ein verbogenes Blech habe, ist der Fehler nicht das verbogene Blech, sondern der sitzt weiter innen. Da hat hinten was geklemmt, der hat hier versucht zu ziehen und dann ging das nicht. Hier genauso. Das ist Symptom und nicht Fehlerursache. Und jetzt komme ich dazu, was ich vorher schon gezeigt habe, was ich schon im März, als ich hier war, gesehen habe. Ich habe hier den Speicher, das sieht man jetzt hier ganz schlecht, da unten sind diese verbogenen Bleche. Hier sieht man das so ein bisschen. Dann sieht man hier ein Führungsblech, was wellig ist. Und man sieht hier ein Blech, was nach unten durchgeknickt war. Das heißt, da hat es geklemmt und hier hat es Folgefehler und da hat es Folgefehler gegeben. Und da war, und dann haben wir festgestellt, dass diese Hebel hier, da kommt normalerweise, das ist der Prozessorbus, da kommen die Daten aus dem Prozessor, ist ausgekoppelt, und diese Hebel waren zum Teil recht schwergängig. Und da hat die Eva und ich haben gesagt, okay, wir graben uns da durch und versuchen mal, ob man da ölen kann. Und das Blech wollten wir eh ausbauen und das andere Blech wollten wir auch ausbauen. Dann haben wir angefangen zu graben. Also das ist der erste Spatenstich. Die Eva hebt die Plexiglasplatte ab und dann nach jedem Vorgang Handy, und sie hat da ein kleines Blech in der Hand, wird kontrolliert, ob das Bild was geworden ist. So ein Handy, das entwickelt ein ganz schönes Eigenleben, dann ist es unscharf oder es wird auf irgendwas anderes fokussiert, und das Beste, wenn ich horizontal fotografiere, es dreht das Bild wahlweise, also es ist absolut Blödsinn, es gibt kein unten und kein oben, und wenn es schon einen Sensor hat, um rauszufinden, was unten und oben ist, dann könnte es auch wissen, ich bin horizontal und da gibt es kein unten und oben, aber wenn ich das nachher in der Bilderschau angucke, dann ist das eine quer, das andere Längsformat. Ist also auch nicht so toll. Ja, das ist dieses eine Blech, extirpiert. Die Eva sagt, sie hätte es in der Zwischenzeit nachgebaut. Das andere Blech hat sie auch nachgebaut. Da bin ich gespannt, wie das, was das für ein... Ja? Ja, ja. Nee. Ja, und 5 Stunden später sieht das Ganze so aus. Also ich habe gesehen, es gibt da noch den zweiten Tisch, das ist nicht alles. Also wir haben morgens um 8 Uhr angefangen und um 13.50 Uhr war das dann soweit. Eben auch hier wieder, man sieht die Klebedinger, damit man es auch nachher wieder zusammenbringt. Das ist eine üble Geschichte, das ist neben der Eingabe, das sieht man hier ganz schlecht, das sieht man hier von schräg, wenn man da rangeht, habe ich vergessen, ohne die Glasabdeckung zu fotografieren, da ist ein Blech richtig eingerissen. Bisher haben wir bloß so verbogene Bleche gefunden, aber das hier an der Stelle, an der Eingabesteuerung, das ist eingerissen, das ist gar nicht gut. Und um da ranzukommen, also das war bei dem anderen hier auch so, wir wollten eigentlich hier runter graben, und weil dann Bleche hier rüber gingen, dann haben wir das die danebenliegende Schicht auch gleich abtragen müssen. Deswegen war das mit diesem schrägen Blech, wo ich gesagt habe, man könnte das von oben abtragen, man muss es am anderen Ende, wo das Blech reingeht, auch abtragen. Das heißt, man hat dann Folgezerlegungen sozusagen dabei, was die ganze Angelegenheit eben nicht unriskant macht. Ja, das ist das eine Ding, was ich vorher schon mal gezeigt habe. Das sind einfach diese Schäden, die ich da beim ersten Mal so durchgegangen bin. Und das sind jetzt also die Folgerungen daraus, dass man eben nicht sagt, wir müssen da mal ein bisschen ölen und da das Blech wieder einhängen, sondern dass man die Maschine tatsächlich restaurieren muss. Und da brauchen wir das nächste Mal diese Halbmondringe, die Greifringe und dann Montagewerkzeuge dazu und eine Splintausdrückzange und im Proxon-Mechanikerkasten Nummer 3 fehlt der 2,5 mm Imbusbit, 3 mm. Es gibt an einigen Stellen Imbusschrauben mit 2,5 mm Bit. Die Bleche, hat die Eva gesagt, kann man nachfertigen. Und jetzt hat sich im Anschluss an unsere Videos etwas Nettes ereignet. Ich bin trielig in meinem Museum, ruft an, ja guten Tag, hier ist Dietmar Saupe. Sie haben meine Diplomarbeit gelesen. Dietmar Saupe ist einer der beiden Studenten, die beim Bau der Maschine 1985, 86 in Hünfeld dabei waren und diese GMD 321 Arbeit, das ist seine Diplomarbeit. Und das Dumme ist, das weiß ich, also es brachte zwei Erkenntnisse. Er sagte, das Rechenwerk ist nicht dokumentiert, weil da war das Diplom fertig und das Geld war alle. Das ist die dumme Sache. Und die gute Sache, die er gesagt hat, ist, die Maschine hat funktioniert. Man hat sie vor Siemens-Leuten, Siemens, also das Deutsche Technikmuseum, hatte die Idee, man könnte die Maschine nachbauen, und Siemens hat die Kohle rausgerückt, und dann ist man irgendwie, ich glaube nicht, dass man die Maschine zu Siemens gebracht hat, ich vermute, dass die Oberen von Siemens, die sind ja in Bad Hersfeld, sind dann angerückt, und dann hat es geheißen, aus dem Publikum wurden Rechenaufgaben gerufen, und man habe dann den Lochstreifen gelocht und habe die Rechenaufgaben gerechnet. Dietmar Saupe sagt, die Maschine habe gut funktioniert. Und das Nette ist, wir machen hier abends im Computermuseum am 9.11., das ist der zweite Donnerstag, 9.11., da haben wir ihn eingeladen, also wir waren dann nach 5 Sätzen beim Dietmar und beim Clemens, und er wird dann kommen, er sagt, er hätte Fotos, er sagt, er hätte noch irgendwelche Reminiszenzen an die Sache, und dann werden wir also mit ihm ein Interview machen und können ihn beispielsweise fragen, warum Gummiring und nicht Greifring und warum Klemmring. Man kann ja sein, irgendwie der Siemens hat gesagt, hey Leute, 50.000 Mark und jetzt langt's langsam mal, und dann muss er billig weitermachen. Das wissen wir nicht, aber wir haben jetzt jemanden, der versprochen hat, ich hoffe, dass er keinen Herzinfarkt dazwischen kriegt oder sonst was, der versprochen hat zu kommen und was zu sagen, und er wird auch zu diesen Ablegeplatten, die sind in der Diplomarbeit erwähnt. Ich vermute, das sind einfach Platten, in die Schrauben oder Stangen reingeschraubt sind, die den Befestigungsstangen, also diese ganzen Module, die werden von starren Stangen, die in der zweiten Schicht drin sind, festgehalten, damit die in Position sind. Natürlich die Bleche, die sich verschieben, die sind nicht da drin. Und da ist jetzt also die Frage, ob es jetzt für jedes Modul eine eigene Ablegeplatte gibt oder ob man eine individuelle Ablegeplatte baut. Also die Maschine ist im 15 mm Raster aufgebaut. Da müsste man dann also für jedes Modul halt die Stangen passend setzen. Sollte vielleicht auch die Stange nicht 5 mm, sondern 4,5 mm sein. Müsste man sich noch überlegen, ob man die mit Kontermuttern oder mit Einschlagmuttern von unten macht, dass wenn man anfängt zu bauen, oh, jetzt fehlt uns da noch eine Stange, dass man dann noch von unten rankommt. Da werden wir den also danach befragen, was er dazu sagt. Und was wir uns überlegt haben, wenn man jetzt die Maschine eh schon zerlegt, weil man sie reinigen und restaurieren will, haben wir uns überlegt, wie wir das besser dokumentieren. Also mit dem Handy, das ist ja schon nett, die machen gute Bilder. Und also mein Vorschlag ist, zwei Kameras zu nehmen und so ein Tischchen zu bauen. Also ist eine kleine Platte mit drei Gewindestangen, dass die stabil steht, etwa in der Größe des größten Moduls, also Speichermoduls. Da ist so ein Loch drin und ein Gartenzaun, da kann ich mein Handy reinlegen und kann dann von unten fotografieren. Dann liegt das immer in der gleichen Lage, immer im gleichen Abstand. Und ich habe dann immer den gleichen Ausschnitt von dem Bild. Und auf einem zweiten Tisch eine Repro-Kamera, also eine Kamera auf einem Repro-Stativ, die senkrecht runter fotografiert. Auf dem Tisch kommt dann ein Millimeterpapier, vielleicht gibt es auch noch Halbmillimeterpapiere oder sowas mit einem Raster. Ich lege dann das ausgebaute Teil drauf, fotografiere das und habe dann praktisch eine bemaßte Zeichnung von dem Ding. Und dann kann man, wenn man ganz ehrgeizig ist, natürlich versuchen, dieses Teil in den Plänen vom Konrad Zuse zu finden. Das sind Beschäftigungen für lange Regentage, und unser Nachwuchs aus dem Computermuseum, der sagt, er kennt sich mit CAD-Programmen aus und er könnte das also auch in irgendeinem CAD-Programm erfassen, können andere Leute auch machen, das kann man ja verteilen, das können ja mehrere Leute machen, und die müssen dann also auch nicht unbedingt da im dabei sein, sondern kriegen eben einfach die Fotos vorgelegt. Ja, Da muss man aber noch eines sehen, die Maschine besteht nicht aus planen Blechen. Gibt es Leute, die meinen, ja, das scannen wir und dann bauen wir es nach. Dieser hat das noch nicht gesehen. Oder hier, das wird extensiv gebraucht. Das heißt also, ich habe Platten, die einen gewissen Abstand haben sollen und da sind sorgfältig Eselsohren reingebogen. Also das weiß ich auch nicht, wie man das hier einfach hinkriegt. Und da gibt es noch mehr so Spezialdinge, wo man also sagt, nee, es ist nicht damit getan, hier jetzt einfach mal so irgendwie aufs Millimeterpapier zu legen. Da ist mehr dahinter oder auch dieses Blech hier. Also ist nicht. Aber es wäre trotzdem interessant zu wissen, wie das Rechenwerk funktioniert. Gut, wer es nachbauen will, der darf es gerne nachbauen. Und das Mikroprogramm auszulesen, das wäre natürlich eine ganz tolle Angelegenheit. Ja, das ist die Erkenntnis, habe ich gesehen. Aber die Realität ist das. So ist es mir gegangen. Ich sitze da am zweiten Tag, Speicherung funktioniert. Ich will stolz wie Bolle noch ein Video aufnehmen, drehe an der Kurbel und Klong macht's und die Maschine blockiert. Und dann, ja genau, stupid piece of crap machine. Aber manche Leute wollen das nicht anders und wir machen weiter im nächsten Jahr. Und wer irgendwelche Ideen hat, oder wer so Dinge, also wenn da einer kommt, er kann mit CAD oder sonst irgendwas, herzlichst willkommen. Vorhin waren die Leute von Golem da, die habe ich gleich gesagt, die sollen dann mal am nächsten Termin sollen die da mal anrücken. Ich kann natürlich, es wäre schon nett, wenn da einer daneben steht und Videoaufnahmen macht, aber da ist man im Stress und glaubt, wenn da einer mit der Kamera daneben steht, muss man immer irgendwas sagen und zeigen und so weiter. Das ist aber sehr stressig, also das ist nicht gut, sondern sagen wir zum Abschluss jemanden einzuladen und es wäre auch nicht schlecht, ich habe Videos, zum Beispiel den Speicherzugriff, dass man den sieht, das wollte ich jetzt heute nicht zeigen, weil es um die Reparatur geht. Es hat was funktioniert, ich habe Videos, wo man sieht, wie so ein Zellenblech bewegt wird oder wie Bits in den Speicher reingehen. Ich meine, das kann ich jetzt, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, kann ich. Ja, ich werde, wenn ich mal Zeit habe, man ist ja immer im Stress als Rentner, aber das ist schon ausgemacht. Die kommen natürlich raus, also die Videos, die sind auf YouTube zu sehen und die Bilder, die, also ich werde das aber in Worte fassen. Ich meine, das, was ich jetzt hier gezeigt habe, das ist halt einfach eine Diashow, um die Leute zu beeindrucken. Aber da, man guckt da drauf und sieht halt ein Bild, man sieht diesen Bolzen, man sieht jenen Bolzen. Sondern das Interessante ist natürlich diese Überlegungen zur Reparatur, was man braucht und wie man dann im Einzelnen vorgeht. Das ist eigentlich das Interessante. Ich meine, die Bilder, die kann man schon auch oder die werde ich auch da drauf laden. Das ist kein Problem. Ich wollte jetzt gerade gucken, ob ich das hier finde. Nee, das finde ich wahrscheinlich nicht. Ja, das ist so üblich. Irgendwo hatte ich ein Vortrag. Naja, reicht auch, wenn jetzt hier noch wer Fragen hat, dann frage ich, aber bitte fragen und ansonsten geht mal ins Deutsche Technikmuseum und guckt es euch in Realität an. Ja, wie Knauer und der andere, nicht Harald Nägeli, das war der Sprayer von Zürich, Emil Zopfi, Genau, ja, aber das sind ja alles keine so tollen, die Technik ist ja nicht so toll. Und was mich jetzt interessieren würde oder was ich tun werde, ist natürlich einzelne Funktionen, die funktionieren. Also zum Beispiel, ich wähle eine Zelle an. Das wird ja daran nicht gezeigt, was da passiert. Was genau passiert, wenn ich eine Zelle wähle und ein Bit in den Speicher reinkommt? Nicht? Also ich glaube nicht, dass das, also das wird dann halt als gesamtes Ding, da sieht man die Frau Saupe, die steht da und kurbelt da so ganz locker an der Maschine rum. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Das ist relativ schwergängig, ob das nicht insgesamt viel schwergängiger ist, wie damals, als diese Clips gedreht wurden. Meint die Stangen, die sind stabil, also da kann ich schon Kraft reinleiten, das stört nicht weiter. Aber weiter oben, da wird es dann halt heikel, und das ist also die Idee, Details aus der Wirkung der Maschine zu zeigen. Das würde ich anstreben, genauso wie natürlich dann auch den Aufbau des Speichers und am besten natürlich irgendwann auch mal den Aufbau des Rechenwerks, was das tun kann, was es macht. Die hatte wieder einen mechanischen Speicher. Aber ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das genau die gleiche Technik war. Denn ich habe ja den Speicher von Hand betätigt, da muss ich Kraft anwenden. Das ist eine ganz ulkige Geschichte. Es gibt eine Pause, einen Pausplan, und da steht Speicher Z1 und Z3 drinnen. Und da ist der mechanische Speicher erwähnt, und es ist ja bekannt, dass die Z3 einen Relaisspeicher hat. Und bei diesem Speicher der angeblichen Z3 ist etwas von Magneten die Rede. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Mechanik, die hier über diese Impulsstangen bewegt wird, mit Hilfe von Magneten betätigen kann. Wenn ich einen Magneten einschalte, dann macht er Klack und zieht an. Und da kann ich also diese ganze Mechanik, die kann ich nicht mit einem Magneten, also das müssen entweder entweder eine etwas andere Konstruktion, die vielleicht leichtgängiger war, also nicht das, was in der Z1 war, wenn dann dran steht, es war in der Z3 angesprochen. Das sind immer die Dinge. Ich habe eine Dokumentation aus der Zeit in dem Bericht vom Dietmar Saupe, da sind Fehler drin, offensichtlich sachliche Fehler. Und dann ist halt die Frage, traut man, wenn es jetzt also irgendwie, wenn es irgendwie verdächtig wird, sagt man, naja, also ich verstehe es bloß nicht und der hat recht, oder ich verstehe es nicht, weil der einen Fehler gemacht hat. Und das gilt für diese Geschichte mit dem Speicher von der Z4. Sie hat einen mechanischen Speicher gehabt, das ist ganz klar, aber der muss anders gewesen sein. Vielleicht diese Schaltglieder waren die gleichen, aber die Betätigung, die kann meiner Meinung nach nicht mit Elektromagneten passiert, sondern Kühlkontakte, klar, das kann man machen, aber ein Elektromagnet, da bräuchten dann wahrscheinlich Dämpfer, irgendwie pneumatische Dämpfer oder sowas, dass er nicht mit einem Klack diese ganzen Bleche versucht zu betätigen. Oder es ist eine ganz andere Konstruktion, die viel leichtgängiger ist. Ja? Ja. 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 Ja, ja, ja. Man angeblich steht die Z4 irgendwo im Deutschen Museum. Ich meine, sie steht zwar nicht in der Ausstellung, aber man könnte ja vielleicht doch mal darum bitten, dass man da runtergeht, wobei ich auch schon Gerüchte gehört habe, dass die noch später mit einem Kernspeicher nachgerüstet worden ist. ja, nicht, also andere Leute sagen, naja, die hätten wir halt dennoch, die ist doch dennoch mal an eine französische Firma verkauft worden. Und da habe man sie, aber das sei dann mehr aus Pietät gewesen. Wahrscheinlich hat derjenige sie vom Verschrotten retten wollen, der sei sie nicht mehr gelaufen. Also da gibt's, also man müsste doch mal in die Keller des Deutschen Museums vordringen und angucken, wie diese Konstruktion gewesen ist. Das habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Wenn ich jetzt also eine Schicht anwähle, dann wird eine Bewegung über die 8 Zellen, das sind 8 Haken auf der Zellenseite, die geht dann ums Eck und betätigt die 8 Haken auf der Bitseite. Das ist so ein Umlenkding. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit dem Elektromagneten gemacht wird. Da, also ich würde einen Servomotor, so eine Rudermaschine aus dem Fernsehen, aber dann ist es nicht mehr schnell. Dann ist es ja langsam. Es muss irgendetwas gewesen sein, eine andere Konstruktion, die leichter geht. Und dann müssen wir halt tatsächlich mal versuchen, im Deutschen Museum in den Keller runterzugehen. Ist der bekannt, wer sich damit beschäftigt? Ich habe den Namen noch nicht rausgefunden. Ja, weil das ist halt das Dumme. Ja. Ja.
Der Hinweis, dass damals die Frau Sauke das zu lockern ohne
Kurs, ja,
glaube ich, dass das damals wirklich sehr leicht ist.
Ja, ja.
Es könnte sein, dass das nur.
Ja. Mein Zuser hat ja gesagt, das sei der Speicher mit der höchsten Packungsdichte zur damaligen Zeit gewesen, der mechanische Speicher. Das hat er mit Relaisspeicher nicht hingekriegt und andere Speicher hat es ja nicht gegeben. Wenn er, was weiß ich, so ein Ultraschall-Laufzeitspeicher, da sind ja 5 Elektronikschränke dabei, ne? und diese Relais, die da drin sind, wenn er das mit Relais gemacht hätte, das wäre auch eine Schrankwand gewesen. Okay. Pünktlich, pünktlich. Danke fürs Interesse. Und ja, nächstes Jahr wieder.